Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wertgeschätzt. Bei mir sind heute Sven und zwei interessante Gäste, nämlich die Astrid und der Thomas. Wir sitzen nämlich gerade hier bei der Brunata in Köln und sind ganz gespannt auf das Interview. Hallo Astrid, hallo Thomas und hallo Sven.
Hallo, schön euch hier zu Gast zu haben.
Hallo, willkommen.
Ja, wie soll es machen? Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen? Wer seid ihr, was macht ihr und können wir gerne anfangen bei der Astrid?
Sehr gerne. Mein Name ist Astrid Rothaut. Ich leite die IT-Abteilung der Brunata Metrona hier in Köln bzw. Hürth und bin seit dem 01.01.2023 dabei.
Mein Name ist Thomas. Ich bin seit Februar letzten Jahres hier im Unternehmen und verantworte das BI-Team und sind seit dem Zeitpunkt dabei, uns die Datenlandschaft hier neu anzuschauen und habe im Zuge dieses neuen Anschauens der Konzepte und des Softwareauswahlprozesses euch dankenswerterweise kennengelernt.
Also erstmal Dankeschön, dass wir hier sein durften. Premiere, dass wir mobil unterwegs sind und dann noch zu viert. Das ganze Equipment ist hier. Ich finde das mega, dass wir das da hinbekommen haben.
Stimmt, erstes
Interview. Und ich habe da richtig Lust drauf. Das wird, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Folge. Und Michael, was haben wir uns denn überlegt? Warum sind wir denn hier?
Warum sind wir hier? Also einmal sind wir hier, weil wir A, ein spannendes Projekt zusammen durchgeführt haben und B, glaube ich, weil wir hier einen unfassbar breiten Schatz haben an Daten, die wir uns einfach mal näher angucken können. Und deswegen bin ich auch ganz gespannt und glaube, wir steigen aber erstmal ein, indem wir oder ihr uns gerne mal sagen dürft, was macht die Brunata eigentlich und im Kontext Daten, habt ihr Herausforderungen und wenn ja, welche Daten oder welche Herausforderungen habt ihr denn?
Mein Schatz. Stärken erkennen. So geht's.
Sehr gerne. Die Brunata oder Brunata Metrona ist die letzten 70 Jahre oder historisch gesehen im Bereich der Wärmemessung aktiv. Das heißt, unser Geschäft ist das eines Messdienstleisters. Wir haben immer Informationen zur Wärmemessung geliefert und wir sind Partner der Immobilienwirtschaft. Aktuell sind wir eben aus diesem einen Geschäftsfeld herausgetreten und wir sind in der Transformation zum Energiewende-Möglichmacher. Wir integrieren unternehmensübergreifend Daten- und Leistungsprozesse für die vollständige Informationsversorgung, Bereitstellung und Dokumentation für unsere Kunden. Das heißt, wir haben als Kunden die Liegenschaftenverwalter, die Liegenschaftenbesitzer von Immobilien, sowohl Gewerbe als auch privat. Und aus diesem Kontext heraus hat sich halt in den letzten Jahren sehr viel im Markt verändert. Wir sehen eine Agilität und Mobilität, die, ich sag mal, vor 20 Jahren einfach noch nicht gefragt war. Und im Zuge dessen ist die Brunata gerade dabei, sich zu entwickeln, strategisch auch anders aufzustellen. Denn die Daten, die wir haben, schon aus der Wärmemessung heraus, sind ein unglaublicher Datenschatz. Und mit dem möchten wir natürlich arbeiten. Und da seid ihr eine große Hilfe und ich denke, da kommen wir dann später auch nochmal im Detail zu.
Wertgeschätzt, ab zum Neustart.
Der Tipp des Tages.
Michael, in Remscheid, bist du ein Warmduscher oder eher ein Kaltduscher?
Oh, gefährliche Frage. Wenn du meine Frau fragst, sagt sie was anderes. Ich denke eher kalt.
Okay, ihr habt ja auch Kids, ne?
Oh ja,
aber
natürlich.
Thomas, das Beispiel hat mir ja im Vorfeld besprochen. Und das zeigt auch wieder, wie plastisch wir das Thema Daten wieder übertragen können. Könnt ihr da so ein bisschen mal drauf eingehen, was damit gemeint ist? War jetzt ein bisschen spielerisch oder ein bisschen auch witzig, aber in Bezug der Energieeffizienz, wo wir alle hinwollen, wir wollen ja optimieren, wie wichtig ist das denn eigentlich?
Ja, vor der Fragestellung standen wir insbesondere letztes Jahr im Rahmen der Energiekrise und der Fragestellung vor allen Dingen, dass sehr, sehr viel oder dass eigentlich in der ganzen Presselandschaft immer über das Thema Heizung gesprochen wurde. Und jetzt ist ja die Warmwasseraufbereitung tatsächlich auch ein sehr energieträchtiger Prozess oder energieverbrauchsträchtiger Prozess. Und deswegen hatten wir uns zusammen mit dem Fachbereich dann mal zusammengesetzt und mal geschaut, wie sieht es denn eigentlich bei dem Thema aus? Haben wir da eine gleiche Entwicklung, wie das Heizkosten eingespart wurden? Weil das Heizkosten eingespart wurden, Das wussten wir, das haben wir gesehen. Aber wie sieht es eigentlich beim Wasserverbrauch aus? Ist das im Gleichklang, dass die Leute da einsparen? Also kürzer duschen, ich weiß, es gab ja irgendwie noch ganz lustige Videos bei YouTube, wo irgendwann man irgendwelche Menschen in einmal warmem Wasser auf dem Kopf hatten. Challenge, ja, richtig, genau, ja. Irgendwelche Challenges mit möglichst wenig Wasser, das Ganze sich zu duschen. Und wir haben uns das mal tatsächlich dann für Deutschland angeschaut. Wir sind natürlich jetzt nicht überall in Deutschland vertreten, aber da, wo wir größer vertreten waren, haben wir uns das angeguckt. Und weil wir ja hier aus Köln gucken, haben wir natürlich mal geschaut, was machen denn die Kölner und was machen die Düsseldorfer.
Das darfst du verraten.
und da ging es halt aber natürlich darum, wie hoch ist der Warmwasserverbrauch oder der Energieverbrauch für die Warmwasseraufbereitung. Und wer duscht länger so ein bisschen? Ne? Und das basierte natürlich so ein bisschen dann auf der Annahme, dass wir natürlich nur monatliche Daten haben zu dem Zeitpunkt nur hatten, weil einfach auch der Gesetzgeber an der Stelle keine anderen Daten zulässt, wenn ich nicht selber tatsächlich als Nutzer noch zustimme. Das heißt, wir hatten also die unterjährigen Verbrauchsinformationen, also die UFI-Daten. Und ja, tatsächlich, die Kölner duschen haben etwas länger im letzten Winter und wärmer geduscht.
Hätte ich nicht gerechnet.
Als die Düsseldorfer.
Ich dachte, in Düsseldorf sitzt das Geld, ja.
Hat uns, genau, ich habe auch andersrum gewettet. Aber ja, es ist so. Und das ist eigentlich mal so ganz, ganz plastisch. Also das Thema, wer duscht wärmer, kann man eigentlich sehr, sehr schön sehen, wie wir aus diesem Kleinen dann auf die großen Probleme eigentlich auch kommt, nämlich Energiewende. Und Nachhaltigkeit sind sehr, sehr große Themen. Und das zeigt einfach, wie Daten nochmal das Bewusstsein einfach schärfen. Ne? Also sehr, sehr spielerisch, sehr, sehr, sehr humoristisch auch begleitet das Thema tatsächlich bei uns. Aber es zeigt tatsächlich, wie wichtig und diese Daten sind und halt auch die Möglichkeit, den Nutzern da draußen zu zeigen, wie eigentlich der Verbrauch ist. Ne? Weil wir hatten auch mal drüber gesprochen, wenn man einmal im Jahr so die Abrechnung bekommt, dann ärgert man sich meistens, glaube ich, über die Summe, aber hinterfragt vielleicht nicht so seinen täglichen Verbrauch. Wie sieht es da bei dir aus?
Hängt davon ab. Ich muss sagen, seit mein Mann bei mir eingezogen ist, sind die Verbräuche natürlich massiv nach oben geschnellt. Aber es ist wesentlich einfacher, da hast du völlig recht, wenn man eben bei der unterjährigen Verbrauchsinformation zwischendrin sehen kann, wie entwickelt sich das Ganze denn. Man kann selber steuern, man kann einfach selber aktiv werden und sitzt eben nicht in diesem Wartemodus. Und von daher ist diese Möglichkeit, die Daten bereitzustellen und bereitzuhalten, aus unserer Sicht auch etwas, was Verbraucher und natürlich auch die Eigentümer und Verwalter der Liegenschaften eigentlich in diesen Enabler-Modus versetzt. Das heißt, die können aktiv werden und müssen nicht warten bis, und von daher bin ich an der Stelle definitiv auch ein Freund davon, je mehr Daten und je mehr ich damit arbeiten kann, umso besser.
Der Werkstoff Daten für Wert und Wachstum.
Die Analyse.
Wie sieht denn, also du hast ja gesagt, dass viel im Wandel ist oder dass ihr jetzt auch auf dem Weg seid, wie sieht denn die Zukunft der Immobilienwirtschaft aus deiner Sicht? Also magst du eine Prognose überhaupt abgeben oder ist es
schwierig, glaube ich, ne?
Ja. Aber da eine Prognose abzugeben, denke ich, steht mir tatsächlich nicht zu. Denn wir sind nicht die Immobilienwirtschaft, aber wir unterstützen die Immobilienwirtschaft. Wir sind die Partner der Immobilienwirtschaft und wir helfen denen, ihre Immobilien klimaneutral zu bekommen. Wir helfen ihnen, den CO2-Ausstoß zu senken. Und wir wollen ihnen natürlich auch alles an die Hand geben, damit sie ihre Immobilien gut managen können.
Mhm. Ja, okay.
Stichwort dort ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit. Also
richtig.
Wir kriegen das ja auch von anderen Kunden von uns mit, die genau an der Endstelle stehen und jetzt sagen, was können wir denn jetzt machen? Wie kriegen wir die Daten jetzt auch von euch in unser System rein und wie können wir denn zukünftig auch Nachhaltigkeitsaspekte mit reinnehmen? Also man sieht, das zieht sich ja komplett durch die Wertschöpfungskette.
Richtig. Ja. Und an der Stelle hat die Brunata ihre Wertschöpfungskette eben erweitert. Wir fangen an vor der eigentlichen Wärmemessung. Wir helfen eben der Immobilienwirtschaft, wenn sie das möchten, die Daten bereitzustellen zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ausmaß, mit dem sie dann arbeiten können.
Thomas?
Ja, Thomas, du wolltest was sagen.
Ja, genau. Du hast uns alles angeguckt.
Also man merkt halt, oder ich bin ja jetzt eine überschaubare Zeit hier, aber man merkt einfach in dieser kurzen Zeit, wie sehr sich das Geschäftsmodell einfach verändert. Wenn man vor 2 Jahren gesagt hätte, wo wir jetzt gerade beim Thema Energiemanagement gerade stehen und wo wir in 2 Jahren sein werden, dann ist das wirklich eine atemberaubende Geschwindigkeit und Reise und auch, dass das Unternehmen sich an der Stelle anders aufstellen muss. Wir haben ja auch insbesondere aus der Energiekrise herausgelernt, wie wichtig einfach auch diese Daten werden und einfach der Informationsbedarf, den man damit nach außen generieren kann und die Abkürzungen, die man da nehmen kann, ist einfach unfassbar wertvoll.
Was ich eher klasse finde, erstens, dass die Bonata sich offen gestellt hat und sagt, Datenstrategie, wir nehmen das Thema an, auch die Datenkultur, da kommen wir ja nachher auch nochmal dazu. Und wie schnell, also wir gruppieren ja immer Unternehmen in sogenannten digitalen Reifegrade ein. Und ihr, wo wir euch kennengelernt habt, da wart ihr, also ich will nicht sagen am Anfang, ich würde schon sagen, Michael in der Mitte, kann man schon sagen. Es war ja schon vieles da.
Am Rad von der Kunde, würde ich sagen.
Genau, und ihr wusstet ja, wo ihr hin wolltet. Und 2 Jahre später seid ihr sehr, sehr nah dran. Wir haben jetzt schon mal mit Fraunhofer gesprochen. Man überlegt schon, gibt es schon erste KI-Anwendungsfälle? Da kann man mal sehen, wie schnell es gegangen ist. Aber Thomas, für dich, wo du hier angefangen hast, wie war die Situation, die du hier vorgefunden hast? Also du musstest ja komplett alles quasi neu aufbauen.
Das Erste, womit ich angefangen habe, war nicht erstmal mit der Bewertung. Das Unternehmen hat sich nicht von vielen anderen Unternehmen entschieden im Bereich Data Warehouse, wo es vielleicht in der Vergangenheit nicht nach den Konzepten richtig gewachsen ist, so wie man das aus einer klassischen, vielleicht auch aus einem Konzern beispielsweise kennt, wo einfach mehr Kapazitäten und Ressourcen auch da bereitstehen und auch ganz andere Rahmenbedingungen herrschen, sondern man hat auch hier die Notwendigkeit eigentlich in der Vergangenheit erkannt, ein Data Warehouse mit aufzubauen oder eine BI-Lösung aufzubauen. Ist aber dann auch einfach von diesen Anforderungen auch überrollt worden und nachhaltige Lösungen aufzubauen und einheitliche Modelle aufzubauen. Das heißt, wir haben so diese ganz, ganz klassische Situation, wie wir sie oft haben. Ich habe viele operative Data Stores irgendwo, die ich einzeln abfragen kann, aber ich bekomme keine zusammenhängenden Auswertungen hin. Ich bekomme keine Auswertung über Abteilungsgrenzen auch hin. Ich habe immer noch sehr viele Schatten-IT, was sich irgendwo mit aufbaut. Und ich habe ein ETL-Werkzeug, ich habe eine Datenbank und auch da, ich habe schon gute Werkzeuge, aber das Zusammenspiel der Werkzeuge war zum Beispiel nicht so gut. Also das ETL-Werkzeug mit der Datenbank funktioniert nicht performant genug, um die Datenmengen, die wir einfach erzeugen, in kurzer Zeit zu verarbeiten in akzeptablen Geschwindigkeit. Und dann, wenn man dann von so einer Situation steht, dann fragt man sich, okay, ich muss ja irgendwie mein Daily Business noch machen. Ich habe Anforderungen, wir haben Energiekrise, da sind ja auch nochmal ganz neue und kurzfristige Anforderungen gekommen, die auch am Markt irgendwie gar nicht angekommen sind, aber die Dienstleister trotzdem umzusetzen hatten, weil es gewisse Verfügungen gegeben hat von der Regierung, die dann wieder zurückgenommen wurden, wo man aber trotzdem eine ganze Zeit lang gearbeitet hat. Und in so einer Zeit dann etwas Neues aufzubauen, mit der gleichen Mannstärke, ist erstmal nicht so einfach. Und deswegen war für uns auf jeden Fall die Herausforderung, etwas zu finden, wo wir sagen, das, was wir an Nachteilen in der Vergangenheit erkannt haben, möchten wir gerne in Vorteile ummünzen. Gleichzeitig möchten wir aber Time to Market deutlich reduzieren. Und wir können jetzt nicht erstmal uns 2 Jahre ins Kämmerchen anschließen und erstmal unsere Leute beispielsweise schulen, um dann das Ganze aufzubauen. Ne? Und da diesen schmalen Grat zu finden, auf dem man dann wandeln muss, das war schon ein Kunststück.
Aber ich gehe nochmal drauf ein. Kann mir vorstellen, du kommst rein, möchtest einmal das Team abholen, dann hast du die Entscheidungsträger, musst mit Astrid sprechen, sagen, wir müssen Investitionen in die Hand nehmen. Das kam aber wahrscheinlich im ersten Moment wahrscheinlich auch, wie geht man damit um? Weil ihr hattet ja Werkzeuge und erst dann nochmal zu überzeugen, wir müssen was Neues machen, vielleicht auch andere Tools vielleicht abschalten oder abschaffen. Wie geht man dann in so einer Situation um?
Ich denke, Thomas hat bei mir immer ein offenes Ohr, wenn es um das Thema der Single Point of Truth geht, Datenqualität. Und es hört sich immer so schick an, wenn man sagt, ja, wir wollen Data-Driven Business. Das ist ein Buzzword, was immer so im Raum steht, aber die wenigsten überlegen sich auch, was das bedeutet. Natürlich haben wir in den bestehenden Systemen auch die Daten, wir haben die Verfügbarkeit. Allerdings sind wir hier auch an einem Punkt, wo wir End of Life sind. Wir haben lange Jahre und auch Jahrzehnte sehr verlässlich mit den Systemen gearbeitet. Aber wie es halt ist, es gibt neue Anforderungen, es gibt Kundenmodelle, es gibt Datenmodelle, denen die Altsysteme auf Dauer nicht nicht gewachsen sind. Dazu kommen eben auch die Themen der Schnittstellen und wir möchten die Dinge ja vereinfachen. Es gibt diesen klassischen Spruch von, wenn ich einen schlechten Prozess digitalisiere, habe ich einen schlechten digitalisierten Prozess. Und das können wir uns nicht leisten. Und das, was Thomas und sein Team hier sehr erfolgreich angeschoben haben und weiterhin am Leben halten und vorantreiben, ist eben eine Vereinfachung. Es ist eine Schnelligkeit, es ist eine Vereinfachung, es ist ein Zusammenbringen von Daten, die, wie er gerade eben schon gesagt hat, sehr lange sehr verteilt gewesen sind. Und wir möchten an der Stelle sicherstellen, dass wir eben diesen Single Point of Truth haben und dass wir aber auch aus verschiedenen Aspekten auf diese Daten zugreifen können. Denn wir haben ja unterschiedliche Anforderungen. Wir haben Lieferanten, wir haben Kunden, wir haben eine andere Wertschöpfungskette. Die alle haben Datenanforderungen oder wir auch an die. Und das schnell, flexibel, zugreifbar, datensicher bereitstellen zu können, andererseits auch empfangen zu können, verarbeiten zu können und in neue Produkte und neue Prozesse umzumünzen. Das ist für mich das, was ich mit BI sehe, die Möglichkeiten, die wir haben. Dass wir eben nicht einfach nur sagen, naja, wir haben Daten, da machen wir Reports draus, sondern wir haben da wirklich Möglichkeiten und Opportunitäten, die sich mit diesen Daten und der Herkunft und der Verarbeitung, der Anreicherung ergeben, die es in der Vergangenheit in dieser Form nicht gab.
Das finde ich sehr spannend, weil wir haben in letzter Zeit häufig die Diskussion, braucht man ein Data Warehouse noch? Ist ein Data Warehouse noch zeitgemäß oder kann man alles ganz anders machen? Und jetzt habe ich hier ja schon sehr viele wichtige Punkte gehört. Das heißt, ihr würdet sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, weiterhin auf ein Data Warehouse zu setzen und auf eine zentrale Datenlösung. Es gibt auch diese dezentralen Lösungen oder jeder macht sein eigenes Süppchen, hatten wir ja auch schon mehrfach. Ja. Aber ihr seid, würdet sagen, es gibt durchaus Vorteile, auf ein Data Warehouse zu setzen.
Wenn ich Datenqualität haben will, muss ich einen Punkt haben, wo die Wahrheit liegt. Der muss nicht im Data Warehouse sein, weil das arbeitet mit den Daten. Aber ich muss eben sicherstellen, dass ich einen Punkt habe, wo ich weiß, dass die Daten stimmen. Und in meinem Verständnis ist das eben das, was ein Data Warehouse liefern kann. Dann muss es auch verifizieren. Natürlich ist das Quellsystem das, wo die Datenqualität herkommt. Aber mir kann ja ein Data Warehouse auch aufzeigen, wo ich auf einmal Unterschiede habe, Querstände, wo ich Abweichungen habe zwischen zwei Systemen, die mir sonst in zwei Systemen nicht aufgefallen wären. Und von daher ist ein Data Warehouse mit erweitertem Funktionsumfang aus meiner Sicht immer noch zeitgemäß.
Sehe ich genauso. Also ist ja genau den Ansatz, den wir auch verfolgen.
Aber momentan am Markt gibt es da konkret, also wirklich kontroverse Diskussionen zu diesem Thema, dass man ja sagt, man möchte halt agil sein, wir saugen alles an, also man möchte einen sogenannten Data Lake anbieten und dann sollen die Fachbereiche auf Basis dieser Thomas lacht schon, da sind ja ähnlich unterwegs und sollen darauf auswerten. Also die Grundidee finde ich ja gut, weil man will ja das Business schnell versorgen, aber wenn die Datenqualität nicht gegeben ist, wie soll das funktionieren? Wir haben einfach dann falsche Entscheidungen auf falschen Daten und das will keiner wahrhalten. Und Thomas, für dich, wo du damals in die Auswahl gegangen bist, wir waren ja nicht sofort dabei, sondern ihr hattet ja gesagt, hey, wir gehen jetzt hin am Markt und suchen. Was ich feststelle, es ist doch schwierig, wirklich momentan den Markt zu selektieren, zu sagen, was ist eine geeignete Lösung? Also wie seid ihr vorgegangen und gesagt, okay, jetzt wollen wir was?
Oder war es überhaupt wirklich schwierig? Also war es schwierig oder war es einfach?
Auf jeden Fall am Ende erfolgreich. Die Geschichte, wie wir zu der Auswahl gekommen ist, das ist, wir hatten uns eigentlich erstmal die einzelnen Punkte angeguckt. Ich habe ja schon mal gesagt, wir hatten in der Vergangenheit, sind einfach Dinge negativ aufgefallen. Und wo man gesagt hat, okay, das müssen wir in Zukunft irgendwo verbessern. Also waren das für uns auch die ersten Ansatzpunkte, um zu schauen, warum gibt es eigentlich diese Schwachstellen und wie könnte man das eigentlich in Zukunft ausmerzen. Wir sind da nicht hingegangen und haben einfach erstmal eine Software-Produktauswahl gemacht oder uns erstmal Software vorgestellt, die jetzt irgendwelche Probleme lösen kann, die jetzt in irgendwelchen PowerPoints konstruiert werden, sondern es ging wirklich darum, erstmal zu schauen auf der konzeptionellen Ebene, wie stellen wir uns eigentlich unsere zukünftige Lösung vor. Um dann halt zu sagen, was sind vor allen Dingen auch bei der Softwareauswahl unsere Schwerpunkte. Also ganz, ganz wichtig war zum Beispiel das Thema Automatisierung und Generierung in Richtung Low-Code-Plattform. Das war jetzt alles kein Muss, aber das waren einfach Features, wo wir gesagt haben, das wäre gut, wenn wir das bekommen, weil davon versprechen wir uns folgende Dinge. Und so sind wir dann eigentlich auch in den Markt herangetreten, dass wir dann gesagt haben, okay, wir haben gewisse Datenmodelle, die wir aufbauen wollen, gewisse Standards und ja, uns haben uns dann mit Softwareherstellern auch getroffen und sind dann ganz normal in die klassische Produktvergleich, in den ganzen oder in den klassischen Produktvergleich eingestiegen und haben euch dann irgendwann auch dazugenommen, genau, und haben dann irgendwann eine Shortlist gemacht aus den ganzen Anbietern und hatten am Ende zwei übrig und haben dann längeren POC vereinbart, also auch einen sehr, sehr umfangreichen POC tatsächlich. Also
ja, da habt ihr ganz schön gekitzelt, ne?
Genau, das war uns auch wichtig, weil wir haben gesagt, wir haben eine große Menge oder wir haben diese großen Datenmengen. Wir wissen, dass da in Zukunft noch deutlich, deutlich mehr dazukommen wird. Und das war klar, dass wir eine tragfähige Lösung brauchen und nicht eine Lösung, die jetzt ein Problem uns hilft, aber wo ich genau schon weiß, in zwei Jahren stehen wir wieder an dem gleichen Punkt. Und müssen eventuell wieder einen Softwareauswahlprozess machen, weil wir jetzt auf gewisse Schwächen laufen. Deswegen haben wir ganz, ganz bewusst das auch sehr extrem gestresst. Und ich bin dankbar, dass ihr das mitgemacht habt. Aber tatsächlicherweise war halt auch von vielen Anbietern am Markt, die dann gesagt haben, okay, wir geben euch 2, 3, 4 Tage POC, damit ihr halt mal die Grundfunktionalitäten anschaut. Und ganz ehrlich, damit kriege ich keine Software getestet, vernünftig. Ja? Das heißt, ich kaufe im Endeffekt ein Versprechen und ob sich das Versprechen dann einlöst, das werde ich zu einem späteren Zeitpunkt sehen. Genau, und über den Proof of Concept, der eigentlich mit zwei Anbietern gemacht werden sollte, nämlich ihr und danach noch einem anderen Marktteilnehmer, sind wir dann an den Start gegangen und dann hat sich das Projektgeschäft ja sehr verändert und das ist genau das, was ich gesagt hatte zu Beginn. Die Anforderungen sind sehr, sehr schnell gewachsen. Wir hatten dann während des Proof of Concepts ein neues Projekt, ein neues, sehr, sehr spannendes Projekt, wo es mich dann darum geht, hochauflösende Daten sichtbar und verfügbar zu machen. Und das ist tatsächlich für das Haus zu dem Zeitpunkt ein großer Schritt erstmal gewesen. Weil man gesagt hat, wir müssen jetzt sehr, sehr schnell, und das war innerhalb von 3, 4 Monaten, hier eine Lösung an den Start bringen. Und dann hatten wir ja mit den positiven Erfahrungen aus dem Proof of Concept mit euch, das natürlich dann den Ball aufgegriffen und gesagt, okay, die Plattform scheint tatsächlich eine gute Möglichkeit sein, das zu lösen und haben dann während des Proof of Concept nochmal ein Projekt mit eingeschoben. Also maximal agil und flexibel und haben beides tatsächlich dann aber auch im Frühjahr diesen Jahres eigentlich zu einem guten Ende geführt und genau, und es sind sehr, sehr spannende Ergebnisse und ich muss ehrlicherweise sagen, das, was wir uns da auch versprochen haben, insbesondere von der Arbeitswelt, von diesem Time-to-Market, ist wirklich eingetreten, ja, und wir können die Arbeitszeit tatsächlich jetzt viel nutzen, um mit den Abteilungen mit den Fachabteilungen ins Gespräch zu kommen und zu schauen, wo sind eigentlich die Tücken bei den ganzen Herausforderungen, worauf kommt das an und wir kommen viel, viel mehr ins Gespräch und müssen weniger Zeit fürs Doing aufwenden. Und diese Klärung von Daten und Datenhoheit und Datenkultur, das ist tatsächlich etwas, wo wir sehr, sehr viel Zeit investieren und wo auch das Haus sich an der Stelle tatsächlich noch weiterentwickeln muss.
Aber das Schöne war ja auch in dem Projekt, dass es parallel erfolgt ist. Das heißt, man hat sich jetzt nicht nur auf die Software konzentriert, sondern ihr habt ja wirklich angefangen, das Team abzuholen. Es gab ja am Anfang so auch ein bisschen Widerstände, aber ich glaube, dadurch, dass die Bereitschaft auch da war, das Team von Anfang an mitzunehmen und auch die Erfahrung auch, das ist ja auch die Voraussetzung. Das erleben wir, wenn wir in die Produktion gehen. Ich nehme das Beispiel immer sehr gerne, der Produktionsleiter, der seit 20 Jahren dort steht, findet das überhaupt nicht witzig, da kommt jetzt jemand und möchte Daten erheben und stellt da vielleicht was in Frage, aber die Person wirklich wertzuschätzen, zu sagen, deine Expertise, die du hast, die ist so wertvoll, du erkennst die Daten genau, weißt, was für Informationen drinstehen und kannst ableiten, das ist ja, glaube ich, in eurem Fall auch nochmal sehr, sehr wichtig gewesen und wir haben ja mitgekriegt in dem Projekt, es ist ja schwierig, ne, so einen Sensor zum Hauseingang zuzuordnen, das ist ja keine einfache Sache gewesen, also haben wir ja auch öfters viele fachliche Gespräche führen müssen, wie grenzt man das Ganze ab, du lachst auch schon.
Ja, es gibt ja die ein oder andere Herausforderung, ja.
Genau. Ja, wie war es? Also genauso wie du es gerade sagtest, wir haben natürlich auch schon verdiente Kolleginnen und Kolleginnen hier im Haus, die natürlich auch das alte BI-System mit aufgebaut haben. Das ist natürlich, da geht es mir, glaube ich, in der Vergangenheit ging es mir da auch nicht anders, dass wenn auf einmal Dinge abgelöst werden, dann darf man das halt nicht als Kritik an seiner Person verstehen. Ja. Und das ist tatsächlich auch etwas, wo wir halt auch viel kommuniziert haben, dass es halt immer an Rahmenbedingungen liegt. Also es hat oftmals mit der Person gar nichts zu tun, sondern es sind die Rahmenbedingungen. Und wenn ich halt gewisse Rahmenbedingungen in der Vergangenheit nicht hatte, dann darf ich mich vielleicht am Ende auch über die Lösung nicht beschweren. Und weil wir aber tatsächlich neue Rahmenbedingungen hatten und auch auf der fast grünen Wiese anfangen durften, kommt am Ende natürlich auch erstmal eine andere Lösung raus. Und natürlich auch etwas, was in der Zukunft auch anders aussehen wird, als das, was wir heute zum Teil ja auch noch haben. Ne? Und ganz, ganz wichtig ist immer, das darf man nicht als Kritik an der Person verstehen. Und dieses Wissen tatsächlich ist extrem hilfreich, weil wenn ich neu in ein Unternehmen reinkomme, nach einem Jahr gewisse Prozesse komplett schon neu aufzubauen, ohne dass ich die gesamte Fachlichkeit in der Tiefe kann, das kann ich alleine auch nicht bewerkstelligen. Das geht wirklich nur im Team. Und deswegen war es tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, da alle mitzunehmen. Und wir haben uns, ich glaube, ein gutes halbes Jahr Zeit genommen, bevor wir tatsächlich mit euch auch dann gesprochen haben, dass wir dann schon mal über die Konzepte gesprochen haben. Wie wollen wir das denn in Zukunft machen? Was sind eigentlich die Schwierigkeiten? Wir sind uns heute auch noch an der einen oder anderen Stelle noch nicht grün und es gibt auch noch immer den einen oder anderen blinden Fleck und das eine oder andere Konzept, was an der Stelle noch aufgeschrieben werden muss. Aber man sieht einfach an dieser ganzen Periode, dass wir sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen haben, die sich dann am Ende aber sehr positiv zusammengefügt haben und wir jetzt sehr, sehr davon sehr profitiert haben. Ja, und genau, und es war absolut das Richtige, zum Beispiel so einen langen Proof of Concept zu machen. Das hat ein unheimliches Vertrauen in die Software geweckt und hat auch dem Team die Möglichkeit gegeben, sich auch intensiv damit auseinanderzusetzen. Ne? Also es war also auch nichts übers Knie gebrochen. Das ist tatsächlich auch etwas, wo das Unternehmen dann auch die Zeit jemandem gegeben hat, um da für die Zukunft auch bessere Lösungen zu bauen. Weil das, was Astrid gesagt hatte, ne, dieser Datenschatz, den wir da haben, insbesondere jetzt auch nochmal mit den neuen hochauflösenden Daten, das ist sehr, sehr, sehr interessant, was man daraus sehen und ableiten kann.
Ne? Aber so würde ja Astrid wahrscheinlich nicht jeder handeln, weil normalerweise sind ja Leute ungeduldig, wollen schnell Ergebnisse haben. Ne? Also das Schöne an dem Beispiel finde ich ja, dass ihr die Chance hattet, das Team mitzuentwickeln und dass man mal von außen wahrscheinlich nur noch so ein bisschen Hilfestellung leisten konnte, oder? Wie siehst du das?
Jetzt haben wir das Glück, dass wir mit Thomas einen hochkompetenten BI-Spezialisten an Bord bekommen haben, der das Team auch sehr positiv mit beeinflusst hat und mitgenommen hat. Und es ist gar nicht so viel Zeit vergangen in meiner Wahrnehmung. Das waren ja im Prinzip auch wieder nur wenige Monate und es ist sehr schnell gegangen. Man darf auch nicht unterschätzen, was das Fürsprechen der Geschäftsführung in dem Fall auch nochmal für die Beschleunigung getan hat. Und an der Stelle möchte ich auch unseren Geschäftsführern, Klammer auf, die auch einen eigenen Podcast haben, Klammer zu.
Okay, wie heißt denn? Den nehmen wir mit rein, den nehmen wir in die Shownotes mit rein. Das machen wir immer, also wir verlinken nachher eure Profile von LinkedIn da, aber den Podcast, wie heißt der? Dann nehmen wir mit rein.
Beyond.
Okay, dann kommt der nachher in die Shownotes. Perfekt.
Vielen lieben Dank.
Was ist der Inhalt? Was wird immer darüber berichtet?
In dem Podcast geht es um aktuelle Themen, eben auch aus unseren Prozessen, aus Energie- und Wärmemessung, aus neuen Modellen, aus allen Möglichkeiten. Aber die Themen sind immer sehr unterschiedlich. Es sind Gäste mit dabei und unsere beiden Geschäftsführer Oliver Gehr und Norbert Rolf sprechen immer sehr interessant und wie ich finde auch sehr mitnehmend über die Themen, die für uns in der Branche und auch für uns als Firma im Moment auch den Weg ein bisschen ausbreiten oder wie sich der Weg entwickelt. Und Norbert kommt aus der Immobilienwirtschaft. Das heißt, er wusste auch durchaus schon, was da an Anforderungen kommen kann oder was er gerne gehabt hätte in dieser Branche. Und es hat wirklich so wunderbar nahtlos sich in die Dinge eingefügt, die in den letzten Jahren durch die Gesetzgebung gekommen sind. Wir haben ja eben gesehen, wir haben jetzt Wärmepumpen in der Heizungsverordnung. Wir haben Anforderungen an die Nachhaltigkeit, CO2-Effizienz. Wir müssen Daten bereitstellen, mit denen die Liegenschaftenverwaltung, die Liegenschaftenbesitzer in der Lage sind, auch dem Gesetzgeber gegenüber konform aufzutreten. Das heißt, es sind nicht nur die hochauflösenden Daten, es sind nicht nur die Wärmedaten, es sind die ganzen Messdaten, die wir bereitstellen dürfen. Jetzt kam mit dem einen oder anderen so, oh ja, ihr dürft ja gar nicht so viele Daten und das war ja alles ganz anders. Man muss hier eben sehr stark auch wieder von dem Bedarf oder auch den Vorgaben ausgehen. Wir haben Bereiche, da darf man einmal im Monat Daten bekommen. Aber natürlich gibt es auch im Markt, zum Beispiel bei den Gewerbeimmobilien, ein ganz anderes Interesse und auch an der Datenzusammenführung. Das Thema Multimetering-Plattform, das heißt die Sichtbarkeit der Daten, die in einer Gewerbeimmobilie zusammenlaufen und die der Betreiber gerne sehen möchten. Das ist ein unglaublich spannendes Feld und da haben wir aus meiner Sicht eben auch mit der Cloud-Lösung, mit der Skalierbarkeit ganz andere Möglichkeiten. Wir hätten vor 3-4 Jahren mit Sicherheit nicht diese Menge an Daten so schnell bereitstellen können, mit der Option, noch schneller zu werden. Diese Flexibilität, diese Skalierbarkeit ist aus meiner Sicht wirklich etwas, woran ihr auch ein USP habt. Also das haben wir in der Form in meiner Erinnerung nicht irgendwo anders gefunden.
Da muss man sagen, die Schmerzen haben wir aber selber erlitten. Ne? Michael, das kennen wir ja selber aus dem Projektgeschäft, wenn wir jetzt solche Systeme, früher haben wir die ja selber aufgebaut. Und meistens war das so, dass wir im Voraus ja alles überdenken mussten, alle möglichen Konstellationen. Und auf einmal haben sich die Anforderungen verändert, gesetzlich, mit aber also Fachbereichsanforderungen. Und das war dann nachher schwierig, in so ein festes Fundament da wieder einzugreifen und hat wieder Komplexität erzeugt. Und das war unser Antrieb zu sagen, warum gehen wir nicht eher den Schritt und konzentrieren uns auf die Datenkonsumenten, Datennutzer und versuchen da ein bisschen schneller zu sein und im Zuge dessen so eine Art Lego-Kasten aufzubauen. Wenn wir einen Bereich haben wie bei euch, dann steht der und dann kommt das nächste dazu und man muss aber das alte nicht wegschmeißen, sondern wir konsolidieren das Ganze. Und da sich Konzepte zu überlegen, das ist wirklich ein langer Weg auch gewesen.
Ja, genau, das war ja auch für uns keine Option. Ne? Also da genau so eine Datenbasis aufzubauen, indem ich halt erstmal alle, wie man das halt auch oder wie es Unternehmen in der Vergangenheit gemacht haben, ich habe es ehrlicherweise nie so gemacht, weil es nie mein Ansatz war, zu sagen, ich hole mir erstmal alle Systemdaten irgendwo ab von allen oder alle Daten aus allen Systemen, die ich irgendwie erstmal habe und dann fange ich erstmal an, die aufzubauen und dann habe ich meine Wahrheit und dann komme ich nach 2, 3, 4 Jahren im spätesten Fall, ja genau, kommt auf die Datenmenge an. Ich habe auch mal im Unternehmen gearbeitet, die haben das Ganze mal ausgeplottet, die Datenmodelle, da konnte man sehr, sehr lange dran vorbeigehen, aber man konnte sich das halt nicht auf einem System angucken, sondern halt immer nur auf Papierform als Konzept. Und da verlieren einfach natürlich dann auch die Anforderer irgendwann natürlich auch die Geduld und weil sie sagen, ich bekomme hier überhaupt nichts raus, ich kann überhaupt nichts zeigen. Und wenn man sich das anschaut, die agile Arbeitsweise, und ich habe dann das Konzept, dass ich genau dieses Vorgehen mache, dass ich das erstmal sage, ich hole mir erstmal alle Daten, konsolidiere und stelle die dann zur Verfügung. Was ich vom Ansatz her komplett nachvollziehen kann aus der Denke, weil es einfach eine stringente Vorgehensweise ist. Aber ich kann das einfach nicht zu Ende fahren, weil mir keiner Zeit gibt, so etwas über die Jahre dann aufzubauen. Das heißt, ich muss immer wieder schnelle Lösungen schaffen, um einfach auch zu zeigen, dass man eine Wertschöpfung im Unternehmen darstellt. Und ich glaube, das ist bei vielen, du hattest ja mal die Frage gestellt, ob man heute noch ein Data Warehouse braucht. Ja, ich bin tatsächlich der Meinung, man braucht es. Es verändert sich vor allen Dingen auch. Wir gehen ja auch ein bisschen aus der Analytics raus. Wir gehen hin zur Datenaufbereitung, insbesondere im Bereich der Massendatenaufbereitung, weil einfach der Vorteil ist, dass das BI sich über Jahre Werkzeuge eigentlich geschaffen hat, wo Prozesse zu Daten kommen und nicht, wo Daten zu Prozessen kommen. Und das erzeugt mir dann insbesondere bei sehr, sehr großen Datenmengen einen Riesenvorteil und lässt mich auf einmal Dinge tun, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Und der Fachbereich kann auf einmal ganz, ganz neue Anforderungen denken, die vorher verboten waren. Und das geht dank oder auch dank des BI-Systems, weil wir das umstellen an der Stelle, ne, und einfach ganz, ganz andere Möglichkeiten haben in Zukunft.
Ja, und das Interessante bei euch ist ja, ihr habt ja nicht nur die kaufmännische Welt abgebildet, sondern wir haben ja diese technischen Informationen, die sogenannten IoT-Daten. Und das vergessen halt viele. Die müssen zukünftig auch mit reinfließen. Wir haben eine Kombination aus verschiedenen Datentöpfen und die Plattform muss in der Lage sein, auch solche Daten zu kombinieren. Weil wenn ich später auch Nachhaltigkeitswerte, wenn wir da nochmal drauf schauen, brauche ich die Sachen, um meine CO2-Werte beispielsweise zu berechnen. Ohne dies geht's nicht. Sonst baue ich ja wieder Insellösungen auch auf.
Gut, vor allem das ganze Stammdatenmanagement hat ja auch eine ganz andere Komplexität dann aus verschiedenen Systemen, ganz viele Transaktionen, ja, aber die Stammdaten zusammenzuführen.
Ja. Ich glaube, Astrid und ich hatten in diesem Jahr den Moment, wo wir tatsächlich darüber gesprochen haben, als das mit dem IoT-Daten, also die Aufnahme der Messwerte mindestens im Bereich von 15 Minuten, wenn nicht sogar noch tiefer, wie wir eigentlich mit diesen Daten umgehen. Und ich war ganz entspannt, weil ich ja schon die Ergebnisse aus dem Proof of Concept kannte und auch da die Verarbeitungsmengen, weil wir da, ich glaube, so roundabout 60 Millionen Datensätze haben wir da, glaube ich, mal verarbeitet und haben dann die Zeiten zwischen dem alten und dem neuen System gesehen, wo wirklich Welten dazwischen liegen, wirklich Welten. Und war dann ganz entspannt bei den 15-Minuten-Werten, weil ich gesagt habe, okay, wir haben relativ viel reverse-engineert. Das heißt, wir haben definitiv noch ein paar Prozesse, wo wir genau wissen, wie wir da noch Geschwindigkeit hineinbekommen. Ja, also da wird natürlich auch für die neuen Prozesse das etwas anders designt werden. Und dann ging es natürlich noch so eine Menge Datenmenge, ja, wenn man auf einmal davon spricht, 2 Milliarden Datensätze zu speichern.
Ist ja, schon ordentlich, ne?
Das ist erstmal eine Zahl, die sich die meisten Menschen erstmal nicht vorstellen können. Ne? Wie viel ist eigentlich 2 Milliarden? Ne? Und dann steht man natürlich vor der Frage, okay, jetzt habe ich eine Multicloud-Lösung. Was kostet mich das? Also ich habe auf einmal ganz neue Themengebiete. Und ich glaube, als wir mal ausgerechnet haben, der Michael und ich hatten das irgendwann mal ausgerechnet, wie viel Speicherplatz und was das an Computingkosten uns tatsächlich kosten würde, das war auf einmal eine sehr kleine Zahl. Ich glaube, du hast mich angeguckt, als wenn du mir nicht glauben würdest in dem Moment.
Das kommt überhaupt nicht vor. Ich glaube dir das jederzeit.
Aber es war schon, genau. Also das sind einfach so Sachen, die, ne, und das sind Möglichkeiten, damit kann man was enablen und daran kann man was voranbringen. Und das hat für mich was mit datengetrieben zu tun. Ne? Dass ich in der Lage bin, einfach durch Datenprozesse viel schneller gewisse Dinge machen zu können oder überhaupt aufbauen zu können. Ne? Und gerade das Thema IoT-Daten war für mich tatsächlich auch ein Antreiber, hier anzufangen, weil ich komme eigentlich aus der Finanzwelt und da hatten wir nie was mit IoT zu tun. Ich fand es immer total spannend als Techniker einfach und zu gucken, wie geht das eigentlich, wenn die halbe Welt irgendwie Daten funkt, und war am Anfang noch so ein bisschen enttäuscht, weil es dann hieß, ja, die kommen nur einmal im Monat. Aber jetzt mit der Geschichte. Ja,
2 Jahre später.
Ja, nicht mal 2 Jahre später, es war ja gerade mal irgendwie 9 Monate oder 10 Monate später, wo es tatsächlich dann auf einmal zum Thema wurde, dass dann gesagt wurde, man geht jetzt auf die hochauflösenden Daten und kann sich damit befassen. Also es ist gerade ein spannendes Thema, ein spannendes Themenfeld auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Können wir mal auch mitgeben, wird jetzt Snowflake nicht so gerne hören. Unser Konzept, also wir versuchen ja so wenig wie möglich Rechenleistung zu verbrauchen. Und das ist halt mit reingeflossen. Natürlich könnte man die Geschwindigkeit auch einfach über die Rechenleistung nach oben skalieren. So, das würden die gerne. Rede ich mich in weißt du, was ich meine?
Nein, du redest nicht im Kopf und Kragen, kannst alles sagen, alles gut. Ausnahmsweise wirst du nicht zensieren.
Okay. Ich habe mich letztens schon Ärger gekriegt, hat sich jemand über mich beschwert.
Ja, wie konnte er nur? Naja, aber man muss der fairerweise sagen, dass wir hier natürlich auch einen Fall hatten, wo wir tatsächlich erstmalig hochskalieren durften. Ja. Das heißt, wirklich auf die Zeiten zu kommen, mussten wir mal ein bisschen an der Stellschraube drehen. Was ja auch spannend war aus unserer...
Ja, aber was ich mitgeben wollte, wir versuchen ja trotzdem mit dem Niedrigsten erstmal zu starten, mit dem Kleinsten. Also wir wollen ja
noch.
Das, was ich mitgeben will, ist, die Konzepte sorgen dafür, dass wir nicht extra Leistung brauchen. Weil viele, das stellen wir fest, wenn die jetzt anfangen wieder zu programmieren, das ist ja ein ganz neuer Trend, wir bauen alles selber. Wir machen wieder in Python irgendwelche Beladungsskripte. Und da wird halt nicht drauf geachtet. Und bedeutet aber dann, wenn ich Performance-Probleme habe, dann schalte ich die Cloud einfach mal hoch, weil die sind ja da. Und wenn wir wieder in das Thema Nachhaltigkeit gehen, habe ich aber eine Green-IT, weil da spielt das auch nochmal eine Rolle, wie viel Stromverbrauch dann so ein Programm oder so eine Cloud-Lösung dann mit sich bringt. Und das spielt uns so ein bisschen hier auch in die Karten, das zahlt ein.
Und da kommt Thomas wieder zum Tragen, weil du nämlich vorher die Konzepte überlegt hast, dann kannst du es auch was machen. Dieses einfach wildlos programmieren, wie du gesagt hast, hinterher hochskalieren geht, irgendwann kostet. Richtig. Und wenn man sich vorher mal ein bisschen Gedanken macht und auf Standardprozesse zurückgreift, auch in der Modellierung, dann kannst du auch mehr erlauben.
Genau, also ich bin momentan so ein bisschen, habe gerade so ein bisschen den schwarzen Peter, weil ich das Team gerade so ein bisschen einbremse, weil die natürlich jetzt auf der neuen Plattform tatsächlich schon loslegen wollen und alles neuen Anforderungen natürlich jetzt gerne da mit aufbauen wollen. Wir sind aber noch bei den Themen Replikation gerade noch dran und in den letzten Zügen das aufzubauen. Und wir haben definitiv gesagt, bevor das ganze Fundament nicht tatsächlich einmal sauber steht und auch bevor auch nicht ein gewisses Maß an Dokumentation da ist, fangen wir nicht an, da jetzt in Anführungszeichen wild drauf los zu programmieren, sondern es geht natürlich ganz klar sich darum, sich an diese Standards oder diese Standards aufzubauen und sich an diese Standards dann auch zu halten. Und sollte halt irgendetwas nicht gehen, dann muss man vielleicht den Standard dann überdenken und dafür eine Lösung schaffen. Aber so Individuallösungen an der Stelle, davon halte ich wenig. Und das funktioniert zwar immer für den Moment, das ist immer dieses berühmte Pflasterkleben, ja, aber die Wunde schließt sich dadurch nicht erstmal automatisch. Und deswegen haben wir, wie gesagt, ja, uns, glaube ich, 6 Monate wirklich mit dem Konzept Zeit genommen. Also die meiste Zeit haben wir nicht in die Entwicklung gesteckt oder auch nicht in die Fachanforderungen, sondern wirklich uns Gedanken gemacht, wie wollen wir das denn eigentlich in Zukunft aufstellen. Und davon profitieren wir.
Ja. Also genau, unsere Zusammenarbeit ist ja ein bisschen anders aufgebaut. Wir sind ja weg, wir wollen ja wenig Beratungsdienstleistungen. Also war das für euch komisch, weil wir kriegen das ja auch bei Neukunden mit, die sagen, kennen wir ja so gar nicht. Also die Idee ist, man holt den Berater oder das Team, hat dann seine externen Ressourcen und unser Ziel ist ja, euch dann die Plattform zur Verfügung zu stellen. Also mit dem Coaching zum Beispiel. Dass man dann sagt, irgendwann seid ihr aber selber in der Lage und braucht nur noch auf uns zurückzugreifen, wenn es erforderlich ist. War das für euch am Anfang schwierig?
Eigentlich nicht, sogar gewollt. Und wir haben es ehrlicherweise auch nicht so durchgehalten, wie wir uns das eigentlich vorgenommen haben. Ne? Also eigentlich wollten wir sehr, sehr viel oder sehr viel tatsächlich mehr in Eigenentwicklung übernehmen. Und ihr habt ja das eine oder andere dann tatsächlich für uns dann auch übernommen. Und wir sind jetzt gerade an diesem Schritt, dass wir jetzt sozusagen selber mit der Plattform arbeiten müssen. Das heißt, alles, was wir in Auswertung gemacht haben, läuft natürlich schon auf der neuen Welt, aber so richtig mal Datenprozesse selber, also das den ersten Datamart von der Schnittstelle bis zum Report mal end-to-end selber durchentwickelt, haben wir jetzt in Eigenverantwortung noch nicht. Das war so ein bisschen dann halt der Situation geschuldet, ne, dass auf einmal, wie gesagt, auf einmal noch ein zweites Projekt reingekommen ist, dass auf einmal gesetzliche Anforderungen mit dazu gekommen sind. Und das hat uns sehr, sehr viel Kapazitäten geklaut. Und ich bin dankbar, dass wir das trotzdem auch mit eurer Unterstützung dann hinbekommen haben. Aber nein, es war ja tatsächlich auch der Plan, am Anfang eine Plattform aufzubauen, die wir auch selber bedienen können. Und wenn ich ein Proof of Concept mache, indem ich irgendwelche Berater da sitzen habe, die mir das Ganze umsetzen, ja, dass die mit ihrer Software arbeiten können, das ist mir schon klar. Und dass die mir jetzt auch keine negativen Feedbacks über die Software an der Stelle da zurückliefern, das kann ich auch erwarten. Und dass die Software das am Ende am Ende auf jeden Fall immer irgendein Ergebnis produzieren. Ja, und das wird mit Sicherheit in die Richtung gehen. Aber ob das dann tatsächlich für mich die beste Lösung ist, das kriege ich damit meiner Erfahrung nach nicht raus. Ich meine, ich habe jetzt auch schon in meinem Leben ein paar Proof of Concepts gemacht. Und das war tatsächlich der interessanteste, was diesen Charakter hatte, können wir tatsächlich am Ende damit auch arbeiten? Ne? Schafft das einen Mehrwert? Und das war sehr, sehr spannend und sehr, sehr hilfreich. Also nein, ich fand es wirklich gut.
Okay. Wir gehen ja noch weiter. Also wir freuen uns ja schon, wenn eure Fachbereiche reinkommen bezüglich Power BI und Co., dass die dann die Möglichkeiten haben, da reinzukommen. Können wir die Bombe platzen lassen? Sollen wir das schon machen? Es ist ja eigentlich schon fest, ne?
Kannst du gerne machen, ja.
Wir haben eine Kooperation, das können wir mitgeben, und zwar mit BI or Die, Thomas kennt die. Und die übernehmen ab nächstes Jahr im Januar unsere Live-Calls. Das heißt, wir haben den Arthur gewonnen, Andreas Wiener, mit dem Kai sind wir gerade im Austausch. Das heißt, wir haben gesagt, unser Schwerpunkt ist ja nicht die Analytics. Können wir, machen wir bei euch auch mit, aber warum nicht im Coaching noch Leute mit reinnehmen, die ihren Fokus drauf haben? Und ihr wart ja letztens, habt ihr selber ein Webinar besucht, das hat mich zum Nachdenken und ich war im Kontakt und dann haben wir das jetzt gemacht, wir haben eine strategische Partnerschaft getroffen, geht aber noch weiter. Wir werden zukünftig auch Fachexpertise mit rein bezüglich Nachhaltigkeit. Das heißt, ihr könnt dann in dieser Akademie genau auf solche Experten zugreifen und dann könnt ihr alle Mitarbeiter quasi reinstecken und sagen, okay, ich hole mir das Feedback, was ich brauche. Und das wird, glaube ich, eine ganz, ganz interessante Mischung, die wir dann auch anbieten und wo auch wirklich nochmal Vorteile sind, damit die Anwender abgeholt werden, also vom Berichtswesen auch.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch für die Kooperation und Grüße gehen raus an die Kollegen. Grüße gehen raus an die Kollegen von BI or Die. Den Andreas Wiener habe ich auch in meiner beruflichen Laufbahn auch kennengelernt. Tatsächlich ein sehr, sehr großer Experte, was insbesondere die Visualisierung darstellt. Also an der Stelle herzlichen Glückwunsch und da freuen wir uns sehr auf die Live-Calls.
Ja, war, glaube ich, so ein kleiner Anschluss von euch, dass wir gesagt haben, okay, dann müssen wir noch mal ein bisschen nachlegen.
Nachdem Thomas überall wildert, ja.
Aber aus meiner Sicht ist dieser Ansatz auch der Richtige. Ich bin damit groß geworden. Ich bin nach dem Studium in die Beratung reingegangen für eine große deutsche ERP-Software. Und der Ansatz des Beratungshauses, das ich bis heute am meisten schätze, war der, wir gehen zum Kunden, helfen ihm und dann gehen wir wieder weg. Und wenn wir gut waren, holt der Kunde uns wieder rein. Und das ist für mich auch die richtige Vorgehensweise, denn der Kunde muss am Ende selber in der Lage sein, seine Systeme zu bedienen. Es hilft uns ja auch nichts, wenn wir in der IT alles können und die Fachbereiche sagen so, wie muss ich denn da machen? Wir möchten ja auch, dass die Fachbereiche nicht nur BI Self-Service, sondern selber bedienen können, selber Konzepte entwickeln, mit Ideen auf uns zukommen, damit wir da in einen kreativen Austausch kommen. Denn manche Ideen kann nur der Fachbereich entwickeln, weil die wiederum auch den Kontakt zum Endkunden haben. Unser Kunde ist der Fachbereich. Von daher ist aus meiner Sicht dieses Vorgehen so, wie es sein sollte. Und das schätze ich sehr und das stütze ich auch sehr gerne.
Jetzt abspeichern. Das Fazit.
Tja, jetzt natürlich die Frage, jetzt haben wir geguckt, was haben wir erreicht. Wo soll es denn hingehen? Was sind denn so die Wünsche, Ideen, Visionen, was man so verraten kann? Jetzt hat man ja eine Plattform.
Ja, also wir haben jetzt als erstes im Proof of Concept, haben wir glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen, die Datenaufbereitung der unterjährigen Verbrauchsinformationen für alle unsere Kunden gemacht. Das sind im Schnitt, Stand heute, ich glaube 64 Millionen Datensätze diesen Monat, die wir da tatsächlich verarbeiten. Und in der Vergangenheit war es halt oft so, dass wir halt auch da Weiterentwicklungswünsche an dem Produkt hatten, aber einfach gesagt haben, wir haben halt ein gewisses Batch-Zeitfenster gehabt und uns war klar, dass die alte Lösung, was auch auf einem ETL-Werkzeug tatsächlich schon gefußt hat, mit einer klassischen großen Datenbank, wo wir einfach aber gesehen haben, wir haben ungefähr einen Zuwachs von 2-3 Millionen Datensätze pro Monat und auch nur ja, ein Bruchteil ist jetzt falsch, aber auch ein Großteil aller Liegenschaften oder Großteil der Liegenschaften, die wir haben, ist noch nicht 100% Bezieher der UFI an der Stelle. Sprich, diese Datenmengen werden auch weiterhin wachsen, auch wenn wir jetzt am Markt keine neuen Kunden gewinnen, in dem Sinne, dass wir neue Liegenschaften hinzunehmen, sondern einfach über den Bestand wächst dieses Produkt. Und da konnten wir in der Vergangenheit schon irgendwelche Anforderungen nicht machen. Und das ist genau das, was ich meinte. Wir hatten vorher so eine technologische Hürde, wo wir gesagt haben, wir können zum Beispiel nicht die unterjährigen Verbrauchsinformationen beispielsweise täglich laufen lassen, weil der Aufwand wäre zu groß gewesen. Und auch der Nutzen wäre nicht da gewesen. So, was wir heute machen können, ist, wir können das Thema komplett neu denken. Ja, das heißt, diese technologischen Hürden sind weg. Und jetzt sprechen wir schon davon, dass man zum Beispiel immer frisch eine unterjährige Verbrauchsinformation für einen Bewohner bereitstellen kann, sobald er zum Beispiel im Portal auf das Knöpfchen drückt. Ne? Das hat eine ganz andere Aktualität von Daten beispielsweise. Ne? Oder Wiederherstellbarkeit von Daten. Sowas war das Thema. Hochauflösende Daten habe ich schon angesprochen, ist jetzt ein Riesenthema bei uns. Wird jetzt auch sehr, sehr bald kommen, dass wir die ersten Liegenschaften mit hochauflösenden Daten oder mit Sensoren versehen, die uns hochauflösende Daten liefern. Wir werden diese Daten an eine Partnerplattform weiterleiten, damit die dort visualisiert werden können. Ja, dann haben wir das Thema Energiedatenmanagement, was sich anstellt. Also das Portfolio für nächstes Jahr ist voll. Das Thema künstliche Intelligenz hattest du schon angesprochen, Sven. Auch da sehen wir natürlich verschiedenste Einsatzgebiete und wollen uns gerne damit befassen. Also wir stellen jetzt schon fest, das Jahr 2024 ist zu kurz.
Nee, ihr habt aber auch einen tollen Weg hinbekommen. Also ihr habt die Mitarbeiter abgeholt. Das Thema Datenkultur würde hier mitgepflegt und nicht mal so eben standmäßig so ein bisschen dabei oder man hat es nur auf irgendwelche Folien, sondern ich glaube, ihr seid so ein Paradebeispiel, wie eigentlich unser Mittelstand funktionieren sollte. Da können sich einige, glaube ich, was abgucken. Deswegen finde ich ja solche Podcast-Folgen immer sehr interessant, wo aus der Praxis berichtet wird und das nicht so immer theoretisch ist, was können wir denn machen, sondern heute war es ja tatsächlich so, ihr habt ja wirklich euch mal geöffnet und gesagt, guck mal, so war es am Anfang. Dort sind wir jetzt hingelangt und was sind jetzt auch die nächsten Schritte? Deswegen war das ein ganz wertvoller Content, den wir hier heute erhalten durften.
Ich glaube, in der Retro ist es einfach wichtig, es waren nicht viele Stellschrauben, aber es waren die richtigen, die man einfach an der Stelle drehen musste. Ne? Das heißt, mit ein paar Änderungen hat man es in relativ kurzer Zeit geschafft, sich auf den richtigen Weg zu machen. Wir sind noch nicht am Ende des Weges und der Weg ist sowieso nie zu Ende und wird sich ständig weiter verändern. Aber das Wichtige ist einfach, und das merken wir jetzt auch im Gespräch mit anderen Häusern beispielsweise, wir haben eine offene Architektur und wir sind in der Lage, einfach uns auf neue Dinge auch einzustellen. So, und das ist für den Moment gerade ein unfassbarer Mehrwert. Und daraus müssen wir halt gucken, dass wir da tatsächlich auch irgendwas Gutes generieren.
Hast du gedacht noch? Hast du noch
Famous last words?
Ja, genau. Das machen wir mal zum Schluss. Ihr habt da jetzt freie Bahn, also wenn ihr noch gern was mitgeben wollt.
Aus meiner Sicht hilft uns eure Lösung sehr dabei, das Versprechen, was wir abgeben, Energiewende Möglichmacher zu sein, zu erfüllen. Denn da sind Daten die Basis. Wir können damit Lieferanten einbinden, Optionen einbinden, Produkte einbinden. Wir können aber eben diese Daten auch passgenau wiederum zur Verfügung stellen, wie es benötigt wird. Und diese Flexibilität und eben, ich strapaziere das nochmal, die Skalierbarkeit, die ihr uns bietet, das ist etwas, was für mich die Basis ist, mit der wir relativ beruhigt die nächsten Jahre und Jahrzehnte angehen können. Denn wir wissen nicht genau, was kommt. Wir wissen auch nicht genau, was vom Gesetzgeber kommt, was sich in den nächsten Jahren auch nochmal tun wird in den Märkten. Aber ich sehe uns gut aufgestellt und bereit, die Anforderungen schnell, flexibel und wie benötigt zu erfüllen.
Klasse. Dankeschön für das nette Feedback.
Ich kann eigentlich nur das Gleiche sagen. Also wie gesagt, wir haben, glaube ich, jetzt eine rosige Zukunft vor uns und auch vielen Dank für die intensive Zeit, die wir an der Stelle hatten und auch auf die Flexibilität von euch. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der vor der Fragestellung steht, ob er ein generierbares, automatisierbares Warehouse-Lösung auf Basis von Metadaten sich erschaffen möchte, mal mit euch zu sprechen. Der Austausch lohnt sich und wir können auch gerne unsere Erfahrungen weitergeben. Stehen da auch gerne mit Rat und Tat zur Seite und ja, hoffe auf eine weiter gute, erfolgreiche Zusammenarbeit.
Dankeschön. Ja,
vielen lieben Dank.
Ja. Okay, sind wir durch für diese...
Würde ich sagen, haben wir es. Astrid, Thomas, ja. Nochmal danke.
Herzlichen Dank, genau.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Alles klar, bis bald.
Bis dann, ciao.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.